Gewissensfragen. Frage Nummer 72. Sollte man auf die Frage, wie geht's dir, immer ehrlich antworten?
Es kommt darauf an, was man für ein Leben haben möchte. Ein entspanntes oder ein anstrengendes? Viel wichtiger als die Frage nach der Antwort finde ich aber die Frage nach der Frage. Denn wir wissen ja, Meinungsfreiheit und so, alle dürfen fast alles sagen. Aber wenn ich Meinungsfreiheitsministerin wäre, ich würde am ersten Tag die Wie-geht's-Klausel erlassen. Die lautet, fortan ist es verboten, Personen ohne Vorwarnung zu fragen, wie es ihnen geht, außer man ist ihre behandelnde Medizinperson. Bei Zuwiderhandlung droht eine Geldstrafe, die an gemeinnützige Organisationen gespendet werden muss.
Frage Nummer 73. Sollte ich meinem Kind bei den Hausaufgaben helfen?
I don't believe in homework. Das steht auf einem T-Shirt, das ich gern trage. Ich hatte es eigentlich für mein Kind bestellt, das trägt es aber nur zu Hause. Für die Schule ist das T-Shirt wohl zu peinlich. Glücklicherweise gibt es in der Schule aber eh keine Hausaufgaben. Ich bin gegen Hausaufgaben, weil Hausaufgaben die soziale Ungleichheit verstärken. Und wenn ich eins hasse, dann soziale Ungleichheit. Wie gut Kinder und Jugendliche durchs deutsche Schulsystem kommen, hängt vor allem von einem Faktor ab, von ihren Eltern. Haben die Eltern Geld, stehen die Chancen gut, dass das Kind leicht durch die Schule kommt. Haben die Eltern kein Geld, ist das Risiko hoch, dass es das Kind schwer haben wird in der Schule. Das heißt nicht, dass das Geld der Eltern dafür sorgt, ob ein Kind intelligent ist oder nicht. Das Geld steht aber nicht nur für Geld, sondern auch für Zugänge. Zugänge zu Freizeitaktivitäten, Zugänge zu Bibliotheken, Zugänge zu Eltern, die mit ihrem Kind Hausaufgaben machen. Das muss man sich ja erstmal leisten können. Die Zeit zu haben, sich mit dem Kind an den Küchen- oder Schreibtisch zu setzen, denn beides kostet ja auch Geld. Die Nerven dafür zu haben. Und dann auch noch das Wissen, um dem Kind helfen zu können. Außer in Deutsch und Politik bin ich bei allen Fächern ab der 7. Klasse raus. Aber auch wenn ich den Stoff könnte, ich würde das T-Shirt anziehen und meine Arme vor dem Körper verschränken. Hier also meine These in aller Kürze für die privilegierten Eltern zum Aufregen. Jede Elternperson, die dem Kind bei den Hausaufgaben hilft, verstärkt die soziale Ungleichheit. Sorry, I don't believe in homework. Und auch nicht in Schule, wie sie heute funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Und irgendwo muss man ja beginnen mit der Veränderung. Ich beginne bei den Hausaufgaben.
Frage Nummer 74. Wäre es besser, wenn ich nie von Feminismus gehört hätte?
Ja und nein. Diese Frage hat zwei Antworten, eine persönliche und eine politische. Die persönliche ist ja, die politische nein. Für ein einziges Leben kann es bestimmt leichter sein, wenn man von Gleichberechtigung noch nie etwas gehört hat. Für das Leben meiner Mutter zum Beispiel. Meine Mutter ist Mitte 70 und hatte noch nie in ihrem Leben ein eigenes Konto. Ich bin nicht sicher, ob es ihr gefehlt hat. Immerhin hat sie diese Tatsache, soweit ich weiß, nicht ernsthaft in Frage gestellt. Das war einfach so. Vielleicht wäre mein Leben leichter, wenn ich noch nie von Feminismus gehört hätte, aber sicher nicht besser. Und besser wäre es vor allem nicht für alle Menschen auf der ganzen Welt. Feminismus bedeutet Gleichberechtigung und den Kampf gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Ohne Feminismus gibt es Freiheit deshalb nur für wenige Menschen. Ich wünsche mir Freiheit für alle und kann meine eigene Freiheit nicht richtig genießen, wenn ich weiß, dass sie nicht für alle gilt.
Frage Nummer 75. Darf ich in der Geisterbahn die Taschenlampe meines Handys anmachen, auch wenn sich dadurch für andere Gäste die Lichtstimmung ändert?
Vielen Dank für diese Frage, auf die ich selbst niemals gekommen wäre. Vor allem, weil Grusel gar nichts für mich ist. Tatort am Sonntagabend? Ohne mich. Ich hätte nächtelang Albträume. 3 Fragezeichen zum Einschlafen? Auf gar keinen Fall. Ich täte kein Auge zu. Deshalb liegt es in der Natur der Sache, dass ich keine Expertin auf dem Gebiet der Geisterbahn bin. Ich begebe mich bei der Antwort also auf ganz dünnes Eis. Und die Vorstellung von ganz dünnem Eis macht mich auch wieder fix und fertig. Als Gruselmuffel vermute ich, dass andere Leute Grusel richtig gut finden. Vermutlich wollen sie den Grusel und könnten genervt von einer Taschenlampe sein, weil es dann weniger gruselig wird. Ich schlage deshalb einen Kompromiss vor. Einmal pro Stunde gibt es die Taschenlampengeisterbahnfahrt für Menschen mit Taschenlampe, die Leitrunde. Da ist der Grusel reduziert. Wenn sehr viele Taschenlampen an sind, traue ich mich vielleicht sogar auch in die Bahn. Danach kann ich dann informierter urteilen.
Frage Nummer 76. Darf ich spielende Kinder im Ruhewaggon maßregeln?
Hier sollte man sich vielleicht erst einmal die Frage stellen, warum die Kinder im Ruhewaggon sitzen. Vermutlich nicht, weil sie ihren Eltern gesagt haben, dass sie unbedingt im Ruhebereich sitzen und andere Leute nerven wollen, sondern eher, weil der Zug ausgebucht war und die Eltern nur noch diese Plätze bekommen haben. Deshalb könnte erstmal ein Blick ins Familienabteil helfen. Vielleicht sind dort ja Plätze frei? Vermutlich aber nicht. Ich verstehe, dass man von lauten Menschen beim Zugfahren genervt ist. Maßregeln würde ich als sehr aktive Zugfahrerin statt Kindern allerdings lieber eine andere Menschengruppe. Männer an Laptops. Wenn jemand nervt, dann sie. Ich erinnere mich an zahllose Zugfahrten mit dieser Menschengruppe. Zahllose, nervige Zugfahrten. Diese Menschengruppe zeichnet sich durch folgende Attribute aus. Anzug oder Jeans mit Jackett, verwechselt auf dem Laptop tippen mit Holzhacken, gibt kein Trinkgeld im Bordrestaurant, führt Calls am liebsten im Zug und sagt dann auch noch zur Begrüßung, bis gestern hatte ich Corona und trägt natürlich keine Maske. Ich würde lieber mit 5 Familien in einem Wagen sitzen, als mit 5 Laptop-Männern. Und wir sollten lieber sie maßregeln als Kinder. Vielleicht sollten die Kinder die Anzugmänner maßregeln. Das würde mir gut gefallen.
Frage Nummer 77. Darf ich meinen Kindern Geschenke machen, weil ich sie selbst haben will?
Unbedingt. Ich habe gerade eine Heizdecke zum Nikolaus bestellt, werde sie meinem Kind schenken und sie selbst benutzen. Oder noch besser, wir benutzen sie gemeinsam. Vermutlich passen wir beide drauf oder drunter. Ich halte das für ausgleichende Gerechtigkeit, seitdem mein Kind damit angefangen hat, meine Klamotten zu tragen.
Frage Nummer 78. Wenn ich zu einem Geburtstagsessen in ein teures Restaurant eingeladen bin, aber selbst zahlen muss, ist es okay, nur was zu trinken?
Das Geburtstagsessen ist von einer befreundeten Person? Sonst wird man ja zu sowas nicht eingeladen, oder? Schließen wir mal aus, dass es sich um ein Celebrity-Essen handelt und gehen wir von einem Geburtstagsessen von einer normal sterblichen befreundeten Person aus. In einer Freundinnenschaft solltet ihr über sowas sprechen können, oder? Klar, Geld ist in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema, weil wir alle glauben, dass es von unserer Leistung abhängt, wie viel wir davon haben, also vom Geld. Was Quatsch ist. Quelle: alle Statistiken in meinen vorherigen Büchern. Aber gerade in Freundinnenschaften ist das doch die Basis, dass man auch über Geld spricht. Sollte das nicht so sein, würde ich tatsächlich den kompletten Abend überdenken. Ich würde nicht mit Menschen essen wollen, denen nicht klar ist, dass sich nicht alle einfach so einen teuren Restaurantbesuch leisten können. Und mit ihnen würde ich auch nichts trinken wollen.
Frage Nummer 79. Was darf man eigentlich noch sagen?
So ziemlich alles. Bloß kann man sich, zum Glück, nicht mehr sicher sein, dass es ohne Echo bleibt. Menschen, die viele Jahre ihres Lebens sprachen, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, bekommen heute Widerspruch zu hören oder werden sogar kritisiert. Das fühlt sich dann an, als könne man nicht mehr alles sagen. Dabei kann man einfach nur nicht mehr jeden Scheiß sagen, ohne mit einer Reaktion rechnen zu müssen. Laut unserem Grundgesetz können wir alles sagen, was nicht die Würde eines anderen Menschen verletzt. Und genau das ist der Punkt. Man sollte nicht alles sagen, wenn man kein Arschloch sein will. Übrigens, Arschloch ist zwar eine Beleidigung, dabei aber nicht diskriminierend. Diskriminierende Sprache erkennt man daran, dass sie eine bestimmte Gruppe mit negativen Eigenschaften belegt. Meist sind das Gruppen, die eh schon von Benachteiligungen betroffen sind. Eine benachteiligte Gruppe von Arschlöchern gibt es meines Wissens nicht. Schade eigentlich.
Frage Nummer 80. Sind Notlügen okay?
Um diese Frage zu beantworten, eine kleine Status-Quo-Bestimmung, wo wir uns aktuell befinden. Wir befinden uns in einer Welt, in der eine Person dafür gefeiert wird, krank bei der Arbeit zu erscheinen. Wow, die ist ja engagiert. Statt dafür, dass sie sich mit einer dicken Erkältung auf dem Sofa auskuriert. XY ist schon wieder krank? Wir befinden uns in einer Welt, in der wir zu funktionieren haben und in der es noch immer ein Tabu ist, dass wir es manchmal nicht tun. Wir befinden uns in einer Welt, in der wir fast immer lügen, wenn wir die Frage, wie geht's dir, beantworten. Wie also möglichst unbeschadet durch diese Welt kommen? Mit Notlügen. Für mich ist diese Frage eine besondere Frage, weil die Gründe, aus denen bei mir manchmal etwas nicht klappt, sich oft wie Notlügen anhören, aber die reine Wahrheit sind. Heute zum Beispiel musste ich ein digitales Interview absagen, weil mein Computer nicht anging und zwar mehrere Stunden nicht. Manchmal muss ich Termine absagen, weil ich wichtige Sachen vergessen habe. Dann komme ich im Büro ohne Computer an oder beim Yoga ohne Yogamatte oder beim Tennisspielen ohne Tennisschläger, als würde ich Tennis spielen. Oder zu Hause ohne Kopf. All diese Sachen passieren bei mir wirklich manchmal, also bis auf das mit dem Tennis. Manchmal sind Notlügen also leichter zu erklären als die Wahrheit.
Frage Nummer 81. Soll ich noch fliegen?
Also soll? Ganz bestimmt nicht. Ich habe noch von keiner Reisegesellschaft gehört, die Menschen dazu zwingt zu fliegen, wenn sie das nicht wollen. Diese Gefahr besteht also nicht. Zum Glück für mich, denn ich habe Flugangst. Aus diesem Grund fliege ich selten. Selten bedeutet bei mir, ich bin 43 Jahre alt und kann meine Flüge an zwei Händen abzählen. Das liegt zum Teil an meiner Flugangst, zum Teil aber auch daran, dass während meiner Kindheit und Jugend kein Geld für Flugreisen da war. Nachdem ich nicht daran gewöhnt war, blieben sie auch in meinem Erwachsenenleben eine Ausnahme. Auch, weil ich auch die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens kein Geld für ausgedehnte Reisen hatte. Und fliegen würde ich eh nur für Reisen, die weit weggehen. Mit dem zunehmenden Wissen zur Klimakrise wurde ich dann irgendwann froh darüber. Mein CO2-Abdruck sollte okay sein, nicht nur im Vergleich mit überreichen Menschen. Wussten Sie, dass überreiche Menschen in 95 Minuten im Mittel mehr Treibhausgase verursachen als ein Mensch im Durchschnitt im ganzen Leben? Im Gegensatz zu Überreichen versuche ich also aus mehreren Gründen, Flugreisen zu vermeiden. Vor allem die, die vermeidbar sind. Für mich sind das alle Reisen, die ich in unter 10 Stunden mit der Bahn schaffe. Ja, das kann sehr anstrengend sein. Aber eine erhitzte Welt kann für unsere Kinder noch viel anstrengender sein. Vielleicht denke ich daran, kurz vor der nächsten Panikattacke im Zug. Oder auch lieber nicht.